Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Baki Irmak, Fondsmanager, The Digital Leaders Fund.
Ein Thema in diesem September ist der Zuwachs im DAX. Aus dem DAX 30 wird der DAX 40. Es kommen auch Unternehmen in den deutschen Leitindex, die man jetzt nicht unbedingt als Old Economy bezeichnen würde. Oder anders gesagt, der DAX wird digitaler. Baki, damit sind wir ja bei eurem Thema. Wie gut gefällt dir das?
Ja, ich finde das prima. Früher hat man den DAX ja auch bezeichnet als den ABC-Index, Automobile, Banken, Chemie. Und ich glaube, ja, Chemie kann man wahrscheinlich noch Pharma hinzufügen mit. Ich glaube, das hat schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr die deutsche Wirtschaft repräsentiert, der Index. Und die Erweiterung jetzt auf 40 Unternehmen bedeutet, dass wahrscheinlich ABC um ein D ergänzt wurde, nämlich D für Digitalisierung. Wir haben ja gleich mehrere digitale Unternehmen, die jetzt mit dabei sind, die auch ja in dieser jüngsten Ära, digitalen Ära eigentlich erst gegründet wurden, mit HelloFresh auf der einen Seite, Delivery Hero ist ja schon Mitglied und eine Zalando, die jetzt dabei ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Das repräsentiert die deutsche Wirtschaft besser. Der DAX hat ja eher underperformed in den letzten Jahren. Das lag auch unter anderem daran, dass wir sehr, sehr viele alte Unternehmen in dem DAX haben. Viele dieser Unternehmen sind ja im 19. Jahrhundert gegründet worden, also eine Deutsche Bank gehört 1871, eine Bayer, BASF, alle im 19. Jahrhundert, eine Merck sogar einige Jahrhunderte älter. Und wir wissen, dass an der Börse aktuell einfach die Unternehmen performen, die in dieser digitalen Zeit gegründet worden sind. Also nichts gegen eine große Tradition und viel Vergangenheit, aber wir brauchen Unternehmen mit einer großen Zukunft. Und ich glaube, jetzt haben wir ein paar mehr Unternehmen mit großer Zukunft im DAX.
Du hast mir schon verraten, dass Zalando dir besonders gut gefällt, dass ihr die sogar mit dabei habt. Warum Zalando? Was macht die aus?
Ja, die Zalando haben wir schon sehr lange auf unserer Watchlist und wir haben den Einstieg eigentlich regelmäßig verpasst. Ich hatte eigentlich angenommen, dass eine Zalando jetzt dem Abebben von Corona und den Lockerungen des Lockdowns, dass man das sehr deutlich in einer Delle bei den Nutzerzahlen sehen würde. Das ist auch bei dem einen oder anderen E-Commerce-Unternehmen einfach der Fall. Aber wenn ich mir die Zahlen, die digitale Spur von Zalando anschaue, dann sehe ich da eigentlich keine Delle, sondern da eine weiterhin sehr stabile und konstante Steigerung, also des Engagements, der Nutzung, der Webseitenbesucher. Jetzt ist es auch so, dass Zalando ein sehr profitables Unternehmen ist. Zalando hat sehr früh schon relativ hohe Bruttomargen erreicht. Aber mittlerweile ist das Unternehmen auch profitabel und macht echte Gewinne. Also es ist nicht nur irgendwie Adjusted EBITDA, das dann plötzlich positiv ist, sondern die machen echte Gewinne. Und Zalando ist halt den Weg hingegangen, von einem reinrassigen E-Commerce-Unternehmen zu einem echten Plattformunternehmen zu gehen. Also dieses ganze Thema E-Concession, was man bei so Unternehmen wie eine Farfetch und Konsorten so lobt, das macht Zalando auch hervorragend. Das haben sie gut gemacht, auch in der Corona-Zeit, auch lokalen Läden die Möglichkeit zu bieten, ihre überschüssige Ware über die Zalando-Plattform zu verkaufen. Und Zalando öffnet sich jetzt weiteren Marktsegmenten. Mit Sephora zusammen steigt man ja ein in den Kosmetikmarkt. Und der Beauty- und Kosmetikmarkt hat einfach noch viel höhere Margen. Ist nochmal lukrativer. Also das wird meines Erachtens, wenn das gut läuft, wird das nochmal die Profitabilität und die Margen bei Zalando deutlich verbessern. Was mir auch bei Zalando sehr, sehr gut gefällt, ist, Zalando ist ein echtes europäisches Plattformunternehmen. Also wir sind zumindest, was die App-Nutzung zum Beispiel betrifft, in Italien genauso erfolgreich wie in Deutschland. Wir sind sehr erfolgreich in Frankreich. Wir sind also in den großen, kaufkräftigen europäischen Ländern sehr präsent und sehr erfolgreich. Gehen jetzt noch in zusätzlich weitere Länder rein. Und es ist ein gut bewertetes Unternehmen. Es ist nicht teuer im internationalen Vergleich, wenn ich die mit lokalen E-Commerce-Leadern, mit den international großen E-Commerce-Leadern vergleiche. Würde ich Zalando sogar einordnen in die Kategorie Quality Growth. Ich bin jetzt ganz happy, dass wir jetzt mit Zalando ein weiteres deutsches Unternehmen in den Digital Leaders Fund haben.
Im DAX sieht man also sowas wie eine Sektorrotation, kann man sagen, mehr Tech, weniger Old Economy, die ist in der Vergangenheit ja auch nach und nach rausrotiert. Sektorrotation ist ja generell ein Stichwort, über das seit Ausbruch der Corona-Pandemie ganz oft gesprochen wurde. Auch wir haben darüber schon gesprochen. Erst rotierten die Anleger alle hin Richtung Growth-Aktien, also Technologie, vor allen Dingen rund um den Neologismus Stay-at-Home-Aktien mit Zulassung der Impfstoffe drehte sich die Stimmung dann wieder hin zu Value bzw. den Zyklikern. Jetzt scheint doch irgendwie wieder Growth angesagt. Bucky, hilf uns mal bitte beim Überblick. Was passiert da gerade bei der Sektorrotation?
Ja, in der Tat hatten wir jetzt mehrere Switch innerhalb eigentlich einer relativ kurzen Zeit gesehen. Also diese klassischen Zyklen, die wir eigentlich in der Vergangenheit gewohnt sind, dass sie sich über mehrere Quartale hinziehen, ja. Man hat so das Gefühl, das hat sich deutlich verkürzt und die Börsen nehmen eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung noch früher wahr, noch konzentrierter und noch schneller und dann ist sozusagen der eine Switch innerhalb kürzester Zeit vollzogen und dann geht man zu dem nächsten über. Wir hatten Ende letzten Jahres, hatte sich abgezeichnet, dass wir eine auch dem Basiseffekt geschuldete Erholung der Wirtschaft sehen werden im ersten Quartal 2021 und auch im zweiten Quartal. Und das haben wir ja auch sehr, sehr deutlich gesehen. Wir haben ja eine riesen wirtschaftliche Erholung in China gesehen. China ist erstmal vorneweg marschiert. Dann kam weltweit ein Stück weit eine wirtschaftliche Erholung. Das war ein Musterbeispiel, wie die Börse eigentlich sowas spielt. Erst sind die zyklischen Unternehmen gestiegen, insbesondere die Halbleiter haben deutlich performt. Und dann kamen eigentlich die Automobilunternehmen, die Banken sind sukzessive gekommen. Und danach war eigentlich ein Switch Richtung eigentlich mehr so Quality Growth. Und was wir jetzt eigentlich in der jüngsten Zeit wieder sehen, ist, dass eigentlich die Growth-Werte wieder sehr gut laufen. Es hat sehr unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite hat sich die wirtschaftliche Erholung nochmal ein bisschen nach hinten verschoben. Also Goldman Sachs geht davon aus, dass die US-Wirtschaft jetzt dieses Jahr doch nicht so stark wächst, dafür aber 2022 wieder stärker. Liegt unter anderem eben auch an den unterschiedlichen Coronavirus-Varianten, die die Erholung doch jetzt abbremsen. Und heißt für die Unternehmen, du hast diesen Terminus Stay-at-Home-Economy, heißt für die, dass die jetzt weiterhin davon profitieren. Und was wir allerdings auch sehen, ist einfach, dass dieses Digitalisierungsniveau, das Nutzungsniveau und das Kaufverhalten, das sich jetzt angepasst hat, nicht radikal zurückgeht, sondern vieles davon einfach bleibt. Und viele dieser digitalen Unternehmen doch länger und struktureller und noch stärker davon profitieren, als vielleicht noch angenommen. Aber die Lehre von der ganzen Sache ist eigentlich ein Stück weit auch für Anleger. Man braucht einfach ein gut diversifiziertes Portfolio, das eben nicht nur einseitig ein Thema spielt, sondern sehr breit ein so ja strukturell gravierendes und langfristige Veränderung wie die Digitalisierung und die digitale Adaption. Ich glaube, in dem Kontext sind wir eigentlich mit dem Digital Leaders Fund sehr, sehr gut gefahren mit jetzt knapp 25% Performance year to date. Das hätte ich im Januar ehrlich gesagt so noch nicht für möglich gehalten, dass wir zum Jahresmitte schon wieder Indizes sehen. Also selbst der DAX hat ja ordentlich performt dieses Jahr, aber dass wir in MSCI World sehen, der knapp 25% performt. Das ist schon erstaunlich gut.
Anders sieht es in China aus. Da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Unser letztes Interview hatten wir kurz nach dem Didi-Desaster, wie ich es genannt habe. Danach kam noch das Debakel der Bildungsaktien, ein regelrechter China-Crash. Kein Wunder, dass ihr viel über China gesprochen und geschrieben habt in den letzten Wochen. Inzwischen haben sich die China-Aktien wieder etwas beruhigt. In eurem letzten Newsletter steht der Satz, wer jetzt glaubt, wir werden zu Politbüro-Watchern mutiert, der kann sich beruhigen. Wie ist denn deine aktuelle China-Einschätzung?
Ja, jemand mal sagt immer, politische Börsen haben kurze Beine. In Emerging Markets haben sie halt sehr lange Beine. Das sind die Börsen einfach sehr, sehr politisch. Und politische Entwicklungen haben eben gravierende Auswirkungen auf die Börse. Vor allem, wenn sie so radikal sind, wie es gerade in China passiert. Ich meine, die kommunistische Partei reißt die Macht immer mehr an sich und reguliert jetzt gerade durch und nimmt dabei offensichtlich so nach der ersten Wahrnehmung keine Rücksicht eigentlich auf wirtschaftliche Befindlichkeiten. Die Frage ist, und die für uns alle entscheidende Frage ist, wird die Kommunistische Partei Chinas, wird sie den Kurs komplett aufgeben, dass sie die Kapitalmärkte mitnimmt, ja, dass sie weiterhin ausländische Investitionen willkommen heißt oder nicht? Sind Investoren, Aktieninvestoren, Fondsinvestoren in China eigentlich noch weiter willkommen oder nicht mehr? Die Signale sind eher widersprüchlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich eigentlich kein Land leisten kann, gegen die Kapitalmärktepolitik zu machen. Und ich denke, die Investoren haben mit den Füßen abgestimmt, sind haben Milliarden aus China rausbewegt. Das hat meines Erachtens auch die KP beeindruckt. Und ich glaube, jegliche Kritik an den Kurs der KP ist angemessen. Und ich glaube, als Investoren muss man auch diesen Kurs massiv kritisieren. Im Bildungssektor glich das ja mehr oder weniger einer Enteignung. Ich habe eigentlich relativ wenig Verständnis für all diejenigen übrig, die dieses Thema komplett verharmlosen und immer sofort China beistehen und sagen, naja, die Die Ein-Kind-Politik hat halt dazu geführt, dass China ein demografisches Problem hat und jetzt müssen sie halt das wieder revidieren und dafür müssen die Bildungskosten runter und die Wohnungskosten und all diese Dinge. Das ist zwar alles schön und gut, aber man muss eine vernünftige Rahmenbedingungen setzen, innerhalb derer sich alle verlässlich bewegen können, insbesondere die wirtschaftlichen Akteure. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Discount ist dann angemessen, also wie stark wirkt sich das eigentlich auf die Bewertung aus und welche Bewertung, Bewertungsabschlag bei den großen und chinesischen Unternehmen, Digitalunternehmen auch, ist eigentlich angemessen. Und wir sind der Meinung, dass der Abschlag mittlerweile extrem groß ist. Und wir haben auch gesehen, seit, ich glaube, unserem letzten Call, also seit Mitte August, ich glaube August 19, 20, hatten wir so die Tiefkurse gesehen und seitdem haben wir eine Erholung von chinesischen Internetwerten im Schnitt von deutlich über 20%. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich nicht, dass das jetzt ein New Normal gibt, dass jetzt alle sich mit den Regulierungen in China angefreundet haben, sondern dass die Unternehmen jetzt agieren, dass die Unternehmen sagen, unsere Aktien sind einfach viel zu günstig, wir haben genug Cash, wir kaufen jetzt Aktien zurück. Die Aktienrückkaufprogramme von Tencent, Pinduoduo und diversen anderen Unternehmen haben jetzt auch dazu geführt, dass ja insgesamt jetzt ein Stück weit wieder die Investoren nach China zurückkommen und Gelder wieder in den Aktienmarkt fließen. Und das sieht man auch bei uns in dem Emerging Markets Fonds sehr, sehr deutlich. Wir hatten ja teilweise eine ordentliche Grätsche hingelegt von -10%, jetzt sind wir praktisch plus minus null. Als wäre, hätten wir sozusagen all diese Bewegung, diese massiven Kursverluste in China, als hätte es die eigentlich gar nicht gegeben. Aber so ist die Börse. Also genau dann, wenn die viele Investoren kapitulieren, gibt es oft die größten Chancen.
Apropos Chancen und apropos unser letztes Interview. Wir hatten damals über Upstart gesprochen, war ein damals recht neues Unternehmen in eurem Portfolio, eine Kreditplattform, erst seit wenigen Monaten dabei und jetzt schon der größte Wert im Depot. Der Kurs rast regelrecht. Im letzten Interview hattest du noch gesagt, das ist keine Aktie für jemanden, der ruhig schlafen will, sondern ein Longtime-Bet. Ja, so lange hat es offenbar gar nicht gedauert. Was ist da los?
Ja, indeed. Also das Unternehmen hat Zahlen gebracht. Die Zahlen waren fantastisch. Vor allem hat das Unternehmen aber eine ganze Menge Kritikpunkte adressiert, die viele thematisiert haben, insbesondere die Abhängigkeit zum Beispiel von wenigen Banken. Aber Upstart hat eigentlich klar gemacht, dass die Banken diese Risiken gar nicht auf ihrer Bilanz führen, sondern diese Kredite, die Upstart über entsprechende regionale Banken begibt, werden verbrieft, verpackt, an Hedgefonds weiterverkauft. Mittlerweile sind es 150 Hedgefonds, die einen grenzenlosen Hunger nach solchen verbrieften Papieren haben. Die bringen halt den Renditen von 5-6%, das kriegen sie halt nirgendwo, ne? Der entscheidende Faktor ist dann, wie ist sozusagen die Rate der Non-Performing Loans, also der faulen Kredite. Die ist interessanterweise, zumindest nach Analysen einiger Ratingagenturen, bei Upstart einfach deutlich, deutlich besser als bei der Konkurrenz. Und das Spannende eigentlich bei Upstart ist, dass Upstart hingeht und, weil es selber keine eigene Bilanz hat, die Bilanzen von regionalen Banken bündelt, dadurch irgendwann vielleicht ja eine Bilanz mehr oder weniger auf die Waagschale bringt von einer Art JP Morgan und dann Kredite begibt, diese Kredite wieder aus der Bilanz rausnimmt, an institutionelle Investoren verkauft und für diese Transmissions- und Intermediation ja eine Fee von insgesamt 6% einnimmt und ohne eigentlich das Kreditrisiko selber in den Büchern zu haben. Und ich glaube, das ist schon ein phänomenales Geschäftsmodell auf der einen Seite, solange natürlich die Anzahl der faulen Kredite nicht so schnell natürlich hochgehen. Subprime lässt grüßen. Und dann gibt es noch zusätzliche Kunstfantasie in dem Kfz-Markt, wo Upstart ganz neu eingestiegen ist. Und der Markt ist nochmal deutlich größer, Faktor 6, 7 gegenüber unbesicherten Konsumentenkrediten in den USA. Und die Kursziele von den Analysten bei Upstart sind halt alle deutlich nach oben angepasst worden. Ne? Goldman Sachs kam ja recht früh mit einem Kursziel von deutlich über 200. Ich glaube gestern jetzt Atlantic kam nochmal mit einem Kursziel, was nochmal deutlich, deutlich höher war. Und die Aktie war vor den Zahlen bei 120. Jetzt sind wir bei 260, 270. Wir hatten die Gewichtung nochmal hochgefahren vor den Zahlen auf 3,5%. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, dass die dann innerhalb von wenigen Wochen ja, mehr als 100% zulegen. Und genau deswegen ist jetzt plötzlich diese hohe Gewichtung entstanden. Aber wir lassen aktuell die Gewinner laufen und glauben, dass jetzt in den nächsten Wochen noch ein paar interessante News kommen werden. insbesondere zu Bankpartnerschaften, und freuen uns über die sehr gute Performance von Upstart.
Das heißt, gibt es denn da noch Kurspotenzial? Ich meine, wenn eine Aktie sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt hat, kann man durchaus mal fragen, ob die sich so schnell nochmal verdoppelt. Wie kann es weitergehen?
Die Sicht ist völlig berechtigt. Ich glaube, im Prinzip hat Upstart nach den Zahlen hat eine Neubewertung dieses Unternehmens stattgefunden. Und dann dauert es immer, bis das verdaut ist, sozusagen in den Analystenreports und dann in den Portfolios. Und dieser Prozess läuft gerade noch, ja. Und klar kann es da jetzt auch mal wieder mal zu einer kleinen Korrektur kommen. Aber fundamental läuft alles bestens bei diesem Unternehmen. Und den Markt, den sie eigentlich adressieren, der ist halt einfach riesig. Der ist einfach so groß, dass das Unternehmen weiterhin ein Upside hat. Wir werden da jetzt auch nicht immer zuschauen, sondern es hat ja nie geschadet, da ein Stück weit Gewinne mitzunehmen. In der Vergangenheit haben wir es vielleicht auch ein bisschen zu früh getan. Aktuell würde ich sagen, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist das Potenzial über die nächsten Jahre, würde ich das Kursziel noch deutlich höher sehen. Aber was jetzt kurzfristig in den nächsten Wochen passiert, das kann man ohnehin nicht abschätzen. Aber wir fühlen uns Augenblick ganz wohl mit der Gewichtung von 6,5%.
Ja, sind wir mal gespannt. Wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über diese Firma gesprochen haben. Da wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen. Und ja, wir hören uns bald wieder, Bucky. Vielen Dank.
Ja, danke. Bis bald. Tschüss.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.